freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind jetzt hier so im Gottesdienst und wir haben jetzt so die fröhlichen Lieder gesungen und ich freue mich, dass wir da auch gut mit dabei waren. Manchmal ist der Bruch dann zum Alltag ein bisschen groß und man denkt, okay, jetzt Sonntag ist gut singen, aber Montag ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich habe euch einen Clip mitgebracht, wo Leute auch im Alltag Freude haben. Und wir schauen da einfach mal 2-3 Minuten rein. Wir brauchen ein bisschen, dürft euch einfach innerlich darauf einstellen, wir brauchen von der Technik her ein bisschen. Wir haben den Fisch mal bei uns in der Bank angeschaut, in der Abteilung. Ich habe das mal meinen Kollegen gezeigt. Und seitdem fliegt ab und zu so ein kleiner Delfin durch die Abteilung. Wenn irgendeiner mal so ganz daneben am Schreibtisch hängt. Ja, spannende Sache, ne? So viel Freude bei einer stinkigen Arbeit. Mich fordert, muss ich euch gestehen, dieses Thema mit der Freude ziemlich heraus. Mein Zugang zur Freude ist da eher ein bisschen schwierig, wie ich Christ geworden bin. Dann so nach ein paar Jahren, da habe ich in meiner Zürcher Bibel einen Vers aus dem Prediger gefunden. Im Prediger Kapitel 7, Vers 4, da steht, besser unmutig sein als lachen, denn bei finsterer Miene ist das Herz in richtiger Stimmung. Das war eine ganze Zeit lang so meine Richtung. Dann kam auch mal jemand auf mich zu, so im Gemeinderahmen nach dem Gottesdienst, und hat gesagt, gehst du eigentlich in den Keller, um zu lachen? Er hat mich nicht fröhlich gesehen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Aber ich sage euch das einfach, um euch zu zeigen, es ist für mich nicht immer so einfach, so fröhlich zu sein. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Und wir wollen uns, also wir, die wir da ein bisschen Mühe haben, auf dieser Fröhlichkeitswelle zu schwimmen, wollen uns mal ein bisschen herausfordern lassen heute. Wir sind ja in der Predigtreihe, jetzt hier im Dezember, Himmel trifft Erde. Und wir sind im Jesaja, im Propheten Jesaja, im Kapitel 9. Und wir gehen einfach mal rein in die Verse. Jesaja Kapitel 9 von Vers 1. Ich lese einfach mal den ganzen Text und nachher schauen wir auf den Vers 2 ganz ausführlich. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut geschleift, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbar, Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Amen. Wir haben am letzten Sonntag über das Licht und über die Hoffnung gehört, die Gott bis in den letzten Winkel da in Israel, da irgendwo oben auf der Landkarte geschickt hat. Die Leute, die vom Rest vom Volk eigentlich so ein bisschen, naja, Hinterwäldler halt, angesehen wurden. Und Waldemar hat uns gesagt, dass Gottes Liebe, Gottes Licht gerade auch für die Menschen gekommen ist, die am Rande stehen, die sich zurückgesetzt fühlen, die sich vernachlässigt fühlen. In ganz besonderer Weise für die. Und dieser ganze Text auch heute gilt für dich, wenn du denkst, eigentlich geht das Leben so ein bisschen an mir vorbei, habe ich den Eindruck.
Es soll heute um überströmende Freude gehen, die Gott auslöst. Wir schauen in den Vers 2. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Du machst die Freude groß. In meiner Vorstellung, mein Bild von Gott, vom Glauben, hat das nicht so ganz hineingepasst. Ich habe es euch erzählt. Die Christen, die ich gekannt habe, die waren ernst, die waren besonnen. Die haben gewusst um ihre Erlösungsbedürftigkeit, um ihre Sündhaftigkeit. Und wenn da jemand gelacht hat, wenn da jemand ungezwungen fröhlich war, dann war der zunächst mal ein bisschen verdächtig. Der hat das mit dem Evangelium nicht so ganz verstanden. Und von daher passt es dann auch nicht so in meinem Glauben, dass Gott uns überströmende Freude geben will. Aber halt, jetzt springe ich ja von Jesaja wieder ganz schnell zu uns. Wir wollen da ja noch ein bisschen mehr in den Text reinschauen. Welche Gründe werden da im Text aufgeführt, dass jemand sich überströmend freuen kann? Im Vers 3 heißt es, das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Israel war da besetzt von den Midianitern und wir müssen uns diese Last der Fremdherrschaft wirklich mit Peitsche und großer Ausbeutung, mit großer Unterdrückung vorstellen. Einige von uns haben sicher auch schon mal Filme gesehen, Ben Hur oder andere Filme, wo Sklaverei im Altertum gezeigt wird. Wir sehen aktuell in den Nachrichten nicht so viel von Ländern, wo heute Unterdrückung herrscht. Nordkorea, ich denke aber auch, dass in Russland und China diverse Gefängnisse und Lager da sind, wo Leute umerzogen werden. Aber ich denke, jeder hat da auch Vorstellungen und Bilder, wie das ist, unter Fremdherrschaft, unter gewalttätiger, menschenverachtender Fremdherrschaft zu leben. Ich denke, das Regime in der DDR war in dem Sinne, wie wir es hier im Altertum gesehen haben und wie wir es heute in einigen Ländern sehen, nicht so menschenverachtend. Dennoch, wenn wir uns an 89-90 erinnern, Fall der Mauer, war die Freude, die bei diesem Mauerfall ausgelöst wurde, die auch hier im Süddeutschen auf dem Fernsehen zu sehen war, wie die in Berlin da über Checkpoint Charlie und andere Stellen gelaufen sind, die Freude war riesengroß. Die Freude war riesengroß auf beiden Seiten. Ja. Wenn ihr euch diese Bilder nochmal vor Augen stellt, dann können wir vielleicht ein bisschen nachempfinden, was es bedeutet, von diesem Stock des Treibers erlöst zu werden. Was das für Israel bedeutet haben mag. Und so in diese jubelnde Freude hineinzukommen. Also da, wo die Leute auf der Mauer gesessen sind, eine Flasche Sekt aufgemacht haben und diese Dinge. Denn, heißt es in Vers 5 weiter, und da wird der Grund für die Überwindung dieser Unterdrückung genannt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf deiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Über dieses Kind wird Waldemar an Weihnachten sprechen. Und im nächsten Vers, Vers 6, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit, der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Haben wir dieses Jahr noch Zeit, am 31. Dezember nachzudenken. Ja. An Silvester werden wir auch wieder hier sein, 16 Uhr, Einladung an alle. Da wird uns das beschäftigen. Heute vertiefen wir die Freude noch ein wenig. In dem Vers 2, wenn du den nochmal an die Wand stellst, bitte. Da werden zwei Bilder genannt. Das eine ist das Bild von der Ernte. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte. Ich weiß nicht, wer hat noch Landwirtschaft, so richtig mit Getreide und Säen und Mähen, Ernten? Ich sehe niemand, der sich hier meldet. Ich habe 5 Rebstöcke zu Hause und einen Feigenbaum, aber Das ist nicht das. Ja. Hier ist Getreideernte gemeint. Und weil wir uns das kaum vorstellen können, was das bedeutet, ist es ja so, dass da im Herbst, im Winter wurde gesät in Israel, im November, Dezember. Und Saatgut heißt, das ist das, was ich aufgehoben habe über den Sommer, was ich nicht gegessen habe, was nicht verkauft worden ist, wo man gespart hat von der letzten Ernte, um wieder säen zu können, um im nächsten Jahr wieder ernten zu können. Und das wirft man dann, das wirft der Bauer auf den Acker. Er wirft es weg. Säckeweise werden diese Körner weggeworfen, die man zu Mehl und Brot verarbeiten hätte können, die man verkaufen hätte können, um sich, was weiß ich, eine Kuh oder ein Pferd zu kaufen oder einen neuen Pflug oder sowas. Säckeweise wird das Korn auf den Acker geworfen, wird der Sonne ausgesetzt, dem Regen, aber auch den Vögeln und dem Unkraut. Und der Bauer, was macht er dann? Es geht so 5-6 Monate, bis die Ernte kommt. 5-6 Monate. Mich beeindruckt immer wieder dieses afrikanische Sprichwort, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Finde ich nett. Was kann der Bauer machen? Er wartet, ja. Und ganz gechillt, da liegt seine Existenz auf dem Acker. Da liegt die Existenz seiner Familie auf dem Acker. Und man kann sich richtig Sorgen machen. Die in der Bibelstunde sind, die leben gerade die Bücher im Richter durch. Und da gibt es Allhack, gibt es da Krieg. Und Krieg heißt dann, ich kann jetzt nicht in Ruhe Nachmittag hier ernten. Und wenn ich es heimbringe, dann kommen die Leute, die mich nicht mögen, und die nehmen es ja gerade wieder weg. Wenn Sturm kommt, während der Erntezeit, weg. Überschwemmung, weg. Wenn die Vögel kommt, Milzbrand oder was auch immer da Getreide kriegen kann. Ja, ich bin kein Gärtner. Weg. Also das sind 5-6 Monate. Ich weiß nicht, wie es mir gehen wird, aber ich wäre da richtig angefressen. Passt es dann? Und was ist, wenn kurz bevor ich es holen will, passiert noch irgendwas? Merkt ihr, was dieses Warten bedeutet? Und was dann nachher diese Freude für eine Erleichterung, für eine Explosion sein kann. Ja, jetzt ist das Korn in der Scheune, jetzt ist erstmal gut. Und Gott hat es angesetzt, dass da auch Erntefeste waren. Pessach, Shavuot. Und die Anweisung ist, zu freuen. Ja, diese Feste waren eine Lizenz zum Freuen. Ja, und da war erstmal eine Woche lang Halligalli. Und richtig Freude angesagt. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte und wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Da ist Beute nach dem Kampf gemeint, nach dem Feldzug, Krieg. Auch ein Bild, was uns komplett fremd ist, also den unter 70-Jährigen, sage ich mal. Wir hatten im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, auch nicht viel zu verteilen, ne? Wie könnte man das übertragen auf uns? Ich denke, auch wir stehen in einem Kampf. Neutestamentlich als Christen. Wir sind in einem Kampf, manchmal einfach hier mit der Wohlstandsgesellschaft. Ja? Kampf gegen die Pfunde. Kampf dagegen, noch mehr haben zu müssen, was wir von allen Seiten erzählt bekommen. Kampf, uns innerlich ein Stück weit abzuschotten gegen das, was so auf uns einströmen möchte. Kampf gegen die Versuchungen, die uns jeden Tag begegnen. Vielleicht auch Kampf gegen Traurigkeit, Kampf gegen Depression, Kampf gegen Verachtung. Kampf gegen mich selbst, wo ich dazu neige, andere zu verachten. Wir haben im Hauskreis die 10 Gebote durchgenommen und da gibt es so manche Stellen, wo du auf Anhieb gedacht hast, naja, was habe ich jetzt mit Neid zu tun? Aber es war dann schon die Frage, kann ich mich wirklich mitfreuen, wenn der andere was Schönes hat? Ist ganz selbstlos. Anfechtungen in Krankheit, Anfechtungen in der Mitarbeit in der Gemeinde, Anfechtungen bei Evangelisation, Anfechtungen im Gebetsdienst. Wir haben jetzt 2 Wochen Gebet für Imran hinter uns und wir hören, sie sind noch nicht fertig. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter. Aber es geht weiter mit dem, dass am Ende die Freude stehen soll. Wir freuen uns mit, wenn ein Mensch eine gute Entscheidung trifft. Ich möchte euch von meinem Kampf mit dem Rauchen ein bisschen erzählen. Wie ich Christ geworden bin, da war ich so 22, habe ich ja schon die ersten 6 Jahre geraucht. Und bei meiner Bekehrung, wie ich mein Leben Jesus übergeben habe, habe ich die Welt nochmal mit ganz neuen Augen gesehen. Ich habe den Sternenhimmel neu gesehen, ich war richtig rund erneuert. Ja. Und ich habe gemerkt, wie ich mir so eine Zigarette gedreht habe, es passt irgendwie nicht rein. Und habe sie wieder ausgemacht. Aber damit war der Kampf nicht zu Ende. Sondern ich habe versucht, ich habe darüber nachgedacht und gemerkt, okay, es schadet mir selbst, meiner Lunge, meinem Kreislauf, wo das Nikotin und die restlichen Stoffe sich da überall so niederschlagen. Es schadet meinem Geldbeutel. Ich rieche etwas, wenn ich zu anderen Leuten komme. Und, was für mich am schlimmsten war, ich war abhängig davon. Ich war gebunden. Und ich habe gelesen in der Schrift, wen der Sohn frei macht, den macht er richtig frei. Und dann habe ich auf der anderen Seite gemerkt, irgendwie, ich schaffe das gar nicht so, jetzt nicht zu rauchen. Das ist nicht einfach so gewesen. Und es war für mich ein Kampf, so über 2 Jahre etwa, wo ich immer wieder Höhen und Tiefen erlebte. Wo ich erlebte, ja, ich habe den Willen loszulassen und bete darüber und sage, Herr, ich will nicht mehr rauchen, bitte hilf mir dazu. Und dann geht das einen Tag oder eine Woche oder 2 Wochen und irgendwann finde ich mich wieder mit einer Zigarette im Mund und einem Päckchen Tabak. Und denke, okay, und dann 3 Tage weiter werbe ich es wieder weg. Was mache ich hier? Bist doch Christ, bist doch nicht mehr abhängig, nicht mehr süchtig, was soll denn das alles? Es war ein langer Weg, den Gott da mit mir gegangen ist, bis ich an dem Punkt war, wo ich erkannt habe, ich schaffe das nicht von mir selbst heraus. Und ich habe lernen müssen, dass ich mein Leben wirklich so in den Tod gegeben habe, also innerlich für mich selbst gesagt habe, ich kann das nicht aus meiner Kraft. Und das war für mich eine demütigende Erfahrung. Weil hey, Anfang 20, da bist du richtig dynamisch unterwegs, gell, da gehen ein paar Sachen. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht. Aber ich habe auf der anderen Seite erleben dürfen, dass Gott da eingreift, wo ich nicht mehr kann und wo ich das auch zugebe und ganz bewusst und ganz komplett seine Hilfe in Anspruch nehme und mich selbst, das war für mich ein Schlüssel, mich selbst für gestorben halte, der Sünde. Paulus schreibt das im Römerbrief. Haltet euch selbst für gestorben für die Sünde. Und das hat auch was mit Glauben zu tun. Genauso wie ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, habe ich gelernt, auch zu glauben, dass ich auch für die Sünde gestorben bin. Und das war für mich wirklich der Schlüssel. Es kam dann noch 1-2 Mal vor, aber ich kam dann auch relativ schnell wieder raus aus der Nummer. Ich sage euch das, um euch Mut zu machen, wenn ihr Punkte habt, wo ihr merkt, da habe ich diese Freiheit nicht, die Christus mir verspricht. Ich habe da auch, war auch mit anderen im Gespräch, wir haben auch gemeinsam gebetet. Also, ich möchte euch Mut machen. Lasst euch da nicht, bleibt da nicht irgendwo unter einer Knute hängen, in einem Zwang hängen, unter einem Stock des Treibers, wie da bei Midian, sondern nehmt die Freiheit in Anspruch, die euch Christus gegeben hat. Und lasst uns da als erlöste Menschen leben. Und diese Freude darüber, ich würde mal sagen, ja, ist jetzt so 30 Jahre her, aber diese Freude darüber, die hält ein Stück weit an bis zum heutigen Tag.
Weil wenn ich sehe, wie andere Leute dann da dranhängen, denke ich mir, okay, danke Jesus, du hast mich frei gemacht davon. Andere können auch frei werden. Und das ist eine Freude von einem Sieg, den nicht ich errungen habe, den Jesus errungen hat, aber ich freue mich da einfach mit. Und dann können wir Beute verteilen. Was lernen wir aus diesen zwei Beispielen? Lernen wir da was draus? Ich erkläre es euch. Haben wir auch gehört in der Schriftlesung, die haben dann das so allen erklärt. Ne? Wir lernen daraus, ich lerne daraus, dass Freude einem nicht einfach in den Schoß fällt, sondern dass Freude etwas ist, auf das wir warten müssen, manchmal ein bisschen länger, als wir möchten. Und dass Freude manchmal auch etwas ist, was wir erkämpfen, erringen müssen, um es zu haben. Jesus ist auch hier unser Vorbild. Ich habe da noch einen Vers mitgebracht aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Da heißt es, wir wollen nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den verachteten Tod am Kreuz. Das war auch sein Kampf. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Ja, wir sehen, auch Jesus hat gewartet und gekämpft, um die Freude zu bekommen. Und im Hebräerbrief, ganz am Anfang steht das schon, weil das ist ja dann rückblickend gesagt, Hebräer 1, Vers 9 heißt es, du liebst das Recht und hassest das Unrecht, darum hat dich dein Gott als Herrscher eingesetzt und mehr als alle anderen mit Freude beschenkt. Ich weiß nicht, wie euer Bild von Jesus ist, aber Jesus ist einer, der mit Freude beschenkt ist. Und wenn wir seine Nachfolger sind, dann dürfen wir das auch für uns in Anspruch nehmen. Da kommt nachher noch mehr dazu. Also wir halten fest, Freude fällt uns nicht immer in den Schoß. Es geht darum, einen Weg dahin zu gehen. Und auf diesen Weg machen wir uns aber nur, wenn wir glauben, dass Gott diese Freude nicht nur für Israel und Jesus Christus bereithält, sondern auch für dich und für mich. Glaubst du, dass es Gottes Wille ist, dass du überströmende Freude erlebst? Amen. Glaubst du, dass es Gottes Wille ist, dass du diese überströmende Freude schon jetzt erlebst? Bisschen verhaltener, ne? Weil jetzt kommen wir, merkt ihr, jetzt wird es gefährlicher. Ich erinnere einfach ans Gleichnis vom verlorenen Sohn, genauer gesagt an den Sohn, der zu Hause geblieben ist bei seinem Vater und der sich dann beschwert hat und gesagt hat, mir hast du nie ein Fest gemacht. Und da sagt der Vater, ja, hätte ich halt gefragt. Ja? Der Sohn hatte ein schräges Vaterbild. Wenn er den Vater gefragt hätte, wäre das für den kein Problem gewesen. Dann hätte es auch mal Party gegeben. Ja? Und er hätte die Mittel dazu zur Verfügung gestellt. Ich habe von den 70 Stellen im Neuen Testament, die von Freude sprechen, mal die drei ausgewählt, die für mich so am stärksten sind. Ja? Und da dürft ihr einfach ein bisschen baden im Wort heute. Johannes 15, Vers 11. Das sage ich, also hier Zitat Jesus Christus, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Amen. 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 Johannes 16, 24. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Amen. 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 Johannes 17, 13. Nun aber komme ich zu dir, sagt Jesus im Gebet, und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Amen. Aber glauben wir es? Glauben wir es? Also ich hatte ja meine Mühe, habe ich euch ja gesagt. Ich hoffe, ich bin mittlerweile ein bisschen weiter. Diese Verheißungen sind mit zwei Begriffen verbunden. Das ist einmal das, was Jesus sagt. Das sage ich euch, das rede ich zu euch. Das sind die Worte von Jesus, das sind die Worte Gottes. Die bewirken Freude in uns. Und zweitens, die Bitte. Wir sollen bitten. Wir dürfen bitten. Und damit komme ich zur praktischen Anwendung. Und da möchte ich euch nochmal
zwei, drei Minuten in diesen Fischclip da mit reinnehmen, ja?
Consciously make that choice every day.
So what's it going to be today, Barry?
Well, I already chose to be at work.
I'm going to be here making a living. So I got a choice. I can either feel, you know, I can do what I can to have a good time or not.
One breath.
You can instantly change how you are right now inside of you and be. You know, you kind of would have to work at it for a second, but then pretty much it would slide right in, and you'd be genuinely upset inside. Or you can actually just make the choice to be kind of, you know, well, this is a good day, it's happy, you know, and nothing's good, nothing, you know, everything's going to be great. You kind of like, you know, you got to kind of work at it and think about it, but you start, the day starts to come good, you know. Things aren't, as, you know, things that come at you aren't as, you know, they, things that are bad aren't going to be like, they're so bad. You know, it's like you can just kind of roll with things. 3:44. Actually, I chose and made the choice to be happy today. I'm working on like 2 hours sleep. Being the 24-year-old young buck that I am, I decided to go for it. See, I'm talking to you, and I forgot that I have to make change from that sale.
Oops.
Young lady.
Thanks, man.
I don't want to wake up at 5:45 every morning, but, you know, I have to. And you're going to be upset all day, or you're going to be happy all day, you know? I mean, not necessarily like all day, but the most part, you know? Well, be happy, man.
Even if I have a pinched nerve or something, I can always laugh, you know? There's always something I can laugh about. You know, might as well.
It's unacceptable for me to be in a downer mood, man. And it's no fun.
He's a manager.
And I, so I need to...
He's not a love like Eric.
It's not that I need to at all. I want to. So I, you know, have a fun day, get through it, sleep tonight, and everything will be good. It's a simple choice. That's all it is. I have it. Ha! Make the choice. Be happy or don't be happy. You know? Wake up. It's a much better world to live in.
Right. How about a DJ? Hey, hey, hey,
hey, ah!
Fourth.
Four.
Eight.
Jumbo King.
Jumbo King.
Hey. That's it. It's over.
Wir haben den Film in der Bibelschule gesehen, wo ich ab und zu bin. Und wir waren beeindruckt, wie diese Leute einfach nur mal aus ihrem eigenen Willen heraus fröhlich sind. Und wir haben uns gefragt, was würde es mit unserer Gemeinde machen, wenn unsere Mitarbeiter so drauf sind? Und wie viel leichter müssten wir doch als Christen dahin kommen, wo ein paar Sachen einfach schon geklärt sind, die wir nicht ignorieren müssen, sondern die richtig geklärt sind. Ich finde, das ist einfach ein spannendes Thema. Und da möchte ich euch einladen, weiter dran zu arbeiten. Und ich komme einfach zum praktischen Teil. Bei Jesaja heißt es, Kapitel 61, Vers 10, Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam nach Priesterart sich schmückt mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Dieses Wollen gehört nach der Schrift einfach mit dazu. Es gibt ganz viele Stellen, wo es heißt, ich will mich freuen. Oder wo wir von der anderen Seite her aufgefordert werden, im Neuen Testament 12-mal, freu dich doch. Be happy. Ja. Es gibt eine Aufforderung. Und diese Aufforderung hat was mit uns zu tun. Lasse ich mich darauf ein? Also wie gesagt, mir fiel das selbst oft schwer. Ne? Aber, ja, es gibt ein paar Gründe. Das eine ist nur so ein bisschen Kindervers, der mir dazu einfällt. Es heißt, die Frau, ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Ja. Also die Situation ist, ein Mädchen, die Mutter sagt zum Mädchen, räum mal dein Zimmer auf. Und das Mädchen sagt, ich kann nicht. Und dann sagt die Mutter zu dem Mädchen, die Frau, ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Also das ist sicher ein Punkt. Manchmal gibt es auch ernste Sachen. Und im Leben läuft nicht immer was geradeaus und man kann sich nicht jeden Tag so freuen. Ja? Und ich denke, das darf auch seinen Raum haben. Auch die Traurigkeit darf ihren Raum haben. Fritz Rienecker, das habe ich auch auf der mitgebracht. Rienecker hat in seinem Bibellexikon unter Freude geschrieben, Traurigkeit, damit fängt er an, Traurigkeit ist als Erziehungsmittel der Gnade etwas Vorübergehendes. Freude dagegen ein Lebenselement dieser und der zukünftigen Welt. Ja? Wir wollen die Traurigkeit nicht ignorieren. Sie gehört zum Leben mit dazu und sie braucht ihren Raum. Ich möchte es hier nicht vertiefen, das wird einfach einen Rahmen sprengen. Ich möchte es nur so sagen. Es hat seinen Raum. Aber die Freude darf etwas sein, was hier ist und in der zukünftigen Welt. Und deswegen dürfen wir unsere Bemühungen durchaus auf die Freude richten. Wenn wir noch eins weitergehen, haben wir, denke ich, drei Grundlagen, drei Punkte für dieses Wollen der Freude, gute Gründe, dass wir Freude wollen dürfen, Freude wollen sollen. Erstens ist es auf der Grundlage des Wortes Gottes, dass wir uns freuen dürfen, wenn die Umstände es zulassen. Zweitens ist es auf der Grundlage des Evangeliums. Wir sind Gottes angenommene Kinder mit allen Verheißungen, wie der zu Hause gebliebene Sohn. Drittens laufen wir als Christen auch in dieser Welt herum als ein Zeugnis, als ein lebendiger Beweis dafür, dass Gott uns erlöst hat. Ja, ja, es ist so. Wenn jemand fragt, was ist Christsein, dann guckt er zunächst mal dich an. Oder mich. Gucken nicht alle auf Waldemar, sondern auch auf dich und mich. Martin Luther ist ja bekannt für seine kräftigen Sprüche. Ne? Er sagte, aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Ich freue mich, dass ihr lacht beim Predigen. Ich finde das Gute. Amen. Ich habe noch ein Geheimnis entdeckt in diesem Text von Jesaja in dem Vers 2. Und das bringe ich euch so zum Schluss noch mit. Das sind noch zwei kurze Worte in diesem Vers 2 verborgen. Und diese zwei kurzen Worte sind auch ein Schlüssel zu dieser Freude. Es heißt, Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Dieses vor dir, das meine ich, dass das ein Schlüssel ist zu dieser Freude. Vor dir, vor Gott, in der Gegenwart Gottes. Und ich habe euch ab und zu gesagt, und ich erinnere daran, in Gottes Gegenwart ist kein Mangel. Und wir dürfen uns freuen vor Gott. Und es ist einfach wichtig, dass diese Freude aus der Beziehung zu Gott herauskommt. Dass sie nicht aus Zwang herauskommt, ja, ich muss mich jetzt freuen, weil ich Christ bin, sonst bin ich kein gutes Zeugnis und so. Vergiss es einfach, ja. Es wird nicht funktionieren, ja. Aber wenn Gott deine Freude ist, so wie wir es in der Textlesung gehört haben in Nehemia, ja, die Freude am Herrn ist ihre Stärke, dann kommt es von innen heraus, dann sind wir echt, ja, dann sind wir wirklich ein Zeugnis, wirklich ein Beweis dafür, dass Gott uns erlöst hat. Ich möchte noch eine persönliche Erfahrung weitergeben. Wir sagten zu Hause, wir haben erst angefangen, wie die Kinder da waren, gell? Sagten wir beim Essen, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, fröhlich, wir haben uns an der Hand gefasst und haben gesagt, fröhlich sei das Mittagessen, guten Appetit, und haben dann zu Dank sei Gott noch geklatscht. Hört sich ein bisschen kindisch an, ist es auch, aber jedes gesprochene Wort hat Kraft. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir kaum ein Mittagessen traurig waren. Weil am Anfang diese Aufforderung dazu stand, sei fröhlich. Das ist hier eine fröhliche Aktion. Wir haben das vielleicht 5 oder 10 Mal diese 30 Jahre ausgelassen, weil der äußere Anlass einfach nicht gepasst hat. Aber ansonsten haben wir daran festgehalten und haben erleben dürfen, dass das gesprochene Wort eine Kraft hat. Also dieses sei fröhlich. Und von daher möchte ich euch einladen, wenn ihr denkt, ach, ich könnte so noch 10%, 20%, 30% oder 80% Freude brauchen in meinem Leben, dann geh doch einfach dahin und mach das zu deinem Gebet. Mach das zu deinem Gebet am Morgen. Ich weiß nicht, wer von Dr. Arne Elsner mal was gehört hat, Hamburg, Diabetiker, Arzt. Der hat es zu einem 10-Minuten-Gebet gemacht. Nach einem Wort aus dem Thessalonicher Brief: Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Und er hat alle 10 Minuten, hat sich so einen Wecker gestellt, und alle 10 Minuten zu Gott gebetet, Gott die Ehre gegeben, gedankt für etwas, was ihm gerade so in den Sinn kam, und auch darum gebetet, lass mich diese Freude erfahren. Und es hat sein Leben verändert. Es hat das Leben von sehr vielen Menschen verändert, die angefangen haben, auch so unter dem Tag zu beten und die Nähe zu Gott zu suchen, die Beziehung zu Gott zu suchen, Gott in ihr Leben immer wieder neu reinzulassen. Und das, sage ich jetzt einfach mal, ist der praktische Teil, den ich euch anbieten kann. Lasst diese Freude Gottes rein in eurem Gebet. Betet da ganz bewusst drum. Herr, du sagst, ich soll mich freuen, jetzt hilf mir bitte dazu. Und ihr werdet merken, das Gebet verändert euch. Wenn es nur darum geht, dass wir ein lustiges Leben führen, dann denken wir zu kurz. Das Leben geht ja weiter nach dem Tod, ob das jetzt jemand glaubt oder nicht. Und wir müssen alle vor den Richterstuhl Gottes treten. Und dort wird es keine Geheimnisse geben. Es gibt nur einen Weg, dem Gericht Gottes zu entgehen, indem ich es vorher schon suche, indem ich vorher schon die Gegenwart Gottes suche und bewusst auch den Weg der Gnade, den Gott mir anbietet, annehme. Den Weg der Vergebung, den Weg der Versöhnung mit Gott, den Weg der Beziehung mit Gott annehme. Und Gott hat mir dazu einen Anwalt gegeben, einen Fürsprecher, der für mich vertritt, Jesus Christus. Und Jesus kann mich vertreten, weil er für meine Schuld bezahlt hat, da am Kreuz, an diesem Kreuz vor Jerusalem vor fast 2000 Jahren. Und er findet mich und dich liebevoll und wertvoll, und er zeigt darin seine Liebe, dass er eben Mensch wurde und für uns die Tür zum Vater wurde. Und aus dieser versöhnten Beziehung mit Gott heraus strömt diese Freude, fließt diese überströmende Freude. Gott segne uns dazu. Amen.